Warum um alles in der Welt kam Gott auf die Idee, er muss als Mensch inkarnieren?
Auch so eine schwierige...
Ich habe heute nur schwierige Fragen für dich.
Ja, aber das zeigt ja auch durchaus wieder meine These, dass die Schwierigkeit, die im Verständnis liegt, zu Dynamik führt.
So wie du das gerade beschreibst, sag ich mal ganz provokant, klingt das wie ein Placebo-Effekt.
Und ich finde diesen Satz im vierten eucharistischen Hochgebet der katholischen Messfeier interessant. Jesus, in allem uns gleich, außer der Sünde.
Die Menschwerdung Gottes, es gab so 2, 3 Knackpunkte auf meinem Weg in den katholischen Glauben, mit dem katholischen Glauben. Das waren Nüsse, die waren schwer zu knacken,
ja, um es mal so zu sagen. Aber er ist halt eben auch der Herr. Mhm. Er ist auch der König. Er ist derjenige, auf den ich schauen kann und dem ich zuhören kann, der mir etwas gibt, der mich lehrt, der mich leitet.
Der Heilige Geist hat auch bei der Inkarnation von Jesus Christus, der war ja nicht ganz unbeteiligt. Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein wundervolles Hallo, ein herzliches Willkommen im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut gelandet in 2025. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, dass wir auch im neuen Jahr schon miteinander starten, relativ zeitnah. Also hallo Jan.
Wundervolles Hallo. Hallo Kirsten.
Teil 3 unserer Trilogie Jesus Christus, ein der Hauptaspekte noch, die Menschwerdung Gottes. Also die Inkarnation Gott in Jesus Christus. Das ist ja nun eine der Kernthesen auch im christlichen Glauben. Wie muss ich mir das vorstellen, die Menschwerdung Gottes?
Ich habe keine Ahnung. Um mal sofort so anzufangen. Also natürlich ist die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth Kernthema unseres Glaubens. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wie man sich das vorstellen kann, ist, glaube ich, ausgesprochen schwierig. Das zu beantworten, schaffe ich kaum, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich bin da jetzt sehr persönlich. Ich komme sehr klar damit, das habe ich ja auch in einer der vorhergehenden Folgen gesagt, dass wir in diesem Zusammenhang, also der Menschwerdung Gottes, nicht von Biologie oder Anatomie sogar sprechen können. Also die Biologie, die Anatomie der Frau, sondern wir müssen Theologie betreiben. Und ich glaube, das ist das Wesentliche und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns genau daran abarbeiten. Und das ist, glaube ich, dann auch das, was den Glauben anspricht, den Horizont weitet. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges.
Da sprichst du jetzt etwas an und ich räume ein. Die Menschwerdung Gottes, es gab so 2, 3 Knackpunkte auf meinem Weg in den katholischen Glauben, mit dem katholischen Glauben. Das waren Nüsse, die waren schwer zu knacken,
um es mal so zu sagen.
Und die Menschwerdung Gottes gehörte für jemanden, der sich halt mehr mit der Mythologie auseinandergesetzt hat, mehr der Spiritualität, Zen-Buddhismus. Ken Wilber war jemand, der mir sehr viel über das transzendente Bewusstsein näher gebracht hat. Dann natürlich die Schöpferkraft Gottes, der Allmächtige. Das heißt, es war sehr schwierig für mich nachzuvollziehen, wie soll jemand, der allmächtig ist, der Schöpfer des Alls, des Allen ist, quasi Teil seiner eigenen Schöpfung werden, indem er in einen Menschen inkarniert. Das war also eine Vorstellung, mit der ich mir sehr schwer getan habe, das räume ich ein. Und da hat mir Thomas von Aquin sehr viel geholfen. Ich weiß, dass das immer so ein bisschen kontrovers diskutiert wird, vielleicht auch nicht ganz leichte Kost ist. Ich versuche das immer mal so einfließen zu lassen. Aber das war schon etwas, wo ich da ein Verständnis dafür entwickeln konnte, was damit gemeint ist. In Johannes 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und war vor allem da, war schon vor Abraham da. Also diese Person, Jesus, dann mir näher zu bringen als Teilaspekt Gottes und ein Verständnis zu entwickeln, was Gott mit dieser Menschwerdung gemeint haben könnte, das war dann schon sehr hilfreich.
Ja, was hat er denn gemeint nach Thomas von Aquin?
Also in der Person Jesus Christus ist der Aspekt, so möchte ich es jetzt mal nennen, der Göttlichkeit und der Menschlichkeit enthalten. Das sind aber nicht 2 Aspekte, die parallel nebeneinander laufen und sich nicht beeinflussen, sondern in der Person ist Gott und Mensch in beidem permanent anwesend und auch permanent handelnd. Thomas von Aquin sagt, das, was der Unterschied ist, ist unsere Perspektive. Also wir können ja nur auf Jesus Christus blicken und auf Gott blicken aus unserer menschlichen Perspektive.
Ja.
So, das heißt, wenn ich Jesus Christus anschaue, sehe ich sowohl das Göttliche in dieser Person, aber ich sehe auch das Menschliche in dieser Person. Also beides ist eine Frage der Perspektive, aber in dieser Person, Jesus Christus, ist beides vereint.
Also ich sehe da zum Beispiel das Bild einer Flamme. Wir haben ja auch die Flamme, das Feuer als Symbol für den Heiligen Geist. Und wenn man ein Feuer hat, ein Kaminfeuer, ein Lagerfeuer, dann sieht man ja verschiedene Feuerzungen. So, beides ist ein Feuer, aber es gibt innerhalb eines Feuers eine gewisse Dynamik und ein Flackern, ein Hin und Her. Es ist eins und gleichzeitig ist da Dynamik, Kraft, Hitze, Power im Grunde genommen drin. Und so kommt für mich, leicht versucht zu erklären, für jetzt euch als Zuhörer, so kommen zwei Naturen im Grunde genommen zusammen. Also einmal die göttliche und einmal die menschliche, die in Jesus dieses quasi Feuer bilden mit dieser Dynamik, dieses Flackern, dieser Austausch hin und her.
Und das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, den du da einbringst. Denn ich habe festgestellt, dass innerhalb der katholischen Kirche auch Jesus mit so, ich sage jetzt mal supernatural, also übermenschlichen Aspekten versehen wird. Ich habe das etwas anders verstanden bei Thomas von Aquin, dass also schon die Göttlichkeit auch voll präsent ist in Jesus. Also das ist nicht eine Übermenschlichkeit, sondern das ist die volle Präsenz seiner Göttlichkeit in einem menschlichen Körper.
Genau. Also das ist wirklich wichtig. Also Jesus ist nicht supernatürlich, also übernatürlich, sondern er ist ganz Mensch und ganz Gott. Und das Und dazwischen ist halt eben das Wichtige. Ja, also ich komme noch mal auf das Bild der Flamme, des Feuers. Es ist ein Feuer mit verschiedenen Zungen, mit einer Dynamik, die da drin ist. Also das getrennt voneinander zu betrachten, da kommen wir in Teufelsküche, darf ich mal so sagen. Mhm. Dann kommen wir wirklich durcheinander. Und Jesus ist nicht eine eigene Schöpfung oder eine eigene Art, sag ich mal.
Richtig.
Sondern er ist ganz der Art Mensch angehörig. Und er ist ganz Gott. Das ist enorm schwierig zu verstehen. Ich sage allerdings auch, die Dynamik, die sich aus dieser Bipolarität Gott und Mensch ergibt, die überträgt sich auch auf den eigenen Glauben. Also der eigene Glaube, wenn ich mich damit auseinandersetze, gewinnt an Dynamik, weil Gott halt eben nicht der monolithische Block ist, der auf einem Berg oder im Himmel sitzt, sondern er ist der Dynamiker schlechthin, wenn man so will.
Ja, lebendig.
Ja, genau. Und also so wie der Mensch lebt und Gott leben will, macht das, diese Dynamik, also den Glauben lebendig, in der Tat.
Ich finde, das sieht man auch sehr schön an seinen Gleichnissen und auch an den Heilungsgeschichten bei Jesus und auch im Umgang mit den Jüngern. Es war immer beides präsent. Also das heißt, er hat sehr menschlich reagiert, auch mal wütend, wenn er alle zum Tempel rausschmeißt in Jerusalem. Das ist ja sehr menschlich, also menschliche Wut, gleichzeitig aber immer in Kombination mit einer göttlichen Wahrheit. Und das ist das, was ich so außergewöhnlich finde.
Genau, es wird nie sündhaft. Also Sünde bezeichnet ja die Abständigkeit von Gott. Mhm. Und ich finde diesen Satz im vierten eucharistischen Hochgebet der katholischen Messfeier interessant. Jesus, in allem uns gleich, außer der Sünde. Mhm. Das finde ich spannend. Also der hatte auch nicht unbedingt Lust, den Müll rauszubringen, wenn Maria ihm das gesagt hat. Er soll im Haushalt mithelfen. Das ist völlig klar. Er hat sich mit Petrus angelegt. Geh hinter mich, Satan. Du hast nicht im Sinne, was Gottes ist, sondern was des Menschen ist. Oder er, wie du gesagt hast, die Tempelpriester hat er vor die Tür gesetzt, rausgeschmissen. Das ist nie sündhaft, sondern es ist immer innerhalb dieser göttlichen Dynamik zu verstehen. Und insofern ist dieses Verhalten, das dann von Jesus übertragen ist, beziehungsweise überliefert ist in der Heiligen Schrift, halt eben, ja, wenn man so will, göttliches Handeln. Und der Zorn, der damit verbunden ist, kann durchaus seine Berechtigung haben. Hat sie wahrscheinlich dann auch. Nein, hat sie sogar sicher.
Ja, und ich finde auch, eines der Hauptunterschiede, um mir auch dieses Verständnis der Menschwerdung Gottes noch ein bisschen klarer zu machen, war, dass Jesus natürlich einen Entwicklungsprozess auch in Richtung Christus hingelegt hat. Aber im Unterschied, sage ich jetzt mal, zu Buddha oder anderen erleuchteten Meistern, war es kein Erleuchtungsprozess. Also das heißt, der hat nicht eine Entwicklung hingelegt, ist als Mensch gestartet und als göttlich geendet, sondern er war von Anbeginn göttlich und Mensch. Also das Göttliche war in ihm immer präsent.
Genau.
Und das ist das, was vollkommen unterschiedlich ist zu anderen Religionen, wo Menschen wirklich übermenschlich geworden sind. Bei Jesus Christus ist es so, er kam schon von Gott.
Das Christussein ist von Anfang an eingepreist.
Ja, die Göttlichkeit.
Also mit das inkarniert, wenn genau. man so will. Geht auch gar nicht anders, weil ja Gott inkarniert, also Fleisch wird, Mensch wird. Also kann nicht das Christussein davon separat sein. Und es wird auch keine, da muss ich ein bisschen widersprechen, keine Entwicklung dieses Jesus von Nazareth zum Christus hin sein, sondern es ist lediglich ein Entdecken von außenstehenden Personen, wie zum Beispiel Petrus, der bei Caesarea Philippi sagt, du bist der Christus. Es ist eher ein Entdecken von außenstehenden Personen, dass dieser Jesus von Nazareth halt eben der Christus ist.
Richtig.
Das, was von vornherein eingepreist ist, entdecken, erkennen Menschen. Und das bereichert sie.
Ja, und ich denke, dass es ganz wichtig ist, der Unterschied zu aufgestiegenen Meistern in anderen Religionen oder Propheten oder Buddha ist, dass einem menschlichen Subjekt, so nenne ich es jetzt mal, göttliche Eigenschaften zugesprochen werden. Das heißt, durch ihren Erleuchtungsprozess haben sie eine Form von geistlicher Bewusstseinserweiterung erfahren, die sie in einen göttlichen Raum eintreten lassen. Aber es ist nicht Gott.
Genau, das, was du gerade beschreibst, ist zum Beispiel denjenigen passiert, die wir in der katholischen Kirche als Heilige Absolut. Verehren. Die haben ein, wie soll ich das sagen, Erkenntnisgrad erreicht, der sie quasi in diesen göttlichen Raum hat noch einmal in bewusster Art und Weise eintreten lassen. So würde ich das verstehen. Mhm. Das ist Entwicklung des Menschen. Das ist Jesus nie passiert.
Nein. Jesus ist für mich wirklich der, ob ich vom Mensch rede oder von Gott rede. Ich zeige immer auf Jesus. Jesus ist beides.
Der Wesenskern ist der gleiche.
Ja, wir reden über dieselbe Person, in der eben Gott 100% präsent ist und 100% aber auch Mensch.
So ist es.
Jetzt fragen wir uns doch mal, warum um alles in der Welt kam Gott auf die Idee oder hat Gott das Gefühl gehabt oder wie auch immer, er muss als Mensch inkarnieren. Was gibt es denn da für Ansätze? Warum ist Gott Mensch geworden?
Ich glaube, es geht vor allem darum, wenn wir jetzt einfach einmal 2000 Jahre zurückgehen. Also Gott kommt in Jesus von Nazareth als kleines Kind auf die Welt. Ich glaube, ja, wie soll ich das sagen? Ich drücke das jetzt sehr menschlich aus. Anthropomorphismus nennt man das. Mhm. Ich glaube, Gott hatte die Faxen dicke davon, wie er in den damaligen religiösen Vollzügen verehrt, verstanden wurde und zeigt noch einmal den Menschen, damals eher einem kleinen Kreis und dann im Laufe der Geschichte wird dieser Kreis größer, wie er sich im Grunde genommen, ja, das Göttliche vorstellt, die Nähe zum Menschen vorstellt, religiösen Vollzug vorstellt, also eben nicht toter Ritus, wie vielleicht im Tempelkult, da fehlt vielleicht auch etwas, da ist etwas an ein gewisses Ende gekommen oder Unverständnis gekommen. Oder halt eben in der Auslegung der damaligen Heiligen Schrift, der Tora, da ist etwas, wie soll ich das sagen, blutleer geworden. Und da musste wieder Dynamik rein und in einer Art und Weise musste dort Dynamik rein, dass er sich wohl gesagt hat, wie gesagt, ich drückt das jetzt sehr menschlich aus, ja, dann mache ich es halt selber. Und dann kommt halt dieses Kind Jesus von Nazareth zur Welt, in dem sich Gott vorgenommen hat, so mit dem, auf diese Art und Weise, will ich euch zeigen, wie es verstanden werden kann. Halt eben nicht als der Gott, der in Tempeln lebt oder der eng geführt werden kann aufgrund einer heiligen Schrift oder ein Gott, der im Himmel ist oder auf dem Olymp, wenn ich mal an den griechisch-römischen Götter Himmel denke, an das Pantheon denke, sondern ich begebe mich zu euch. Also die Nähe zum Menschen, das ist, glaube ich, etwas enorm Wichtiges. um zu zeigen, wer bin ich? Wie bin ich? Wie überzeugend bin ich? Wie möchte ich, dass ihr euer Leben angeht? Das ist für mich im Grunde genommen der Kerngedanke dessen, was Gott davor hat.
Also du hast das Gefühl, dass Jesus dann in so eine Vorbildfunktion auf die Welt losgelassen wurde?
Naja, das ist ja halt eben auch, also nicht darauf reduzierbar, das muss ich klar sagen.
Okay, weil das sehe ich nämlich ähnlich, also das ist zu wenig.
Genau, also nie Jesus reduzieren auf Vorbild oder Lehrer.
Oder mein Freund, mein Buddy, mein...
Genau, das ist alles zu eng. Man kann sagen, dass er das möglicherweise auch ist. Aber er ist halt eben auch der Herr. Mhm. Er ist auch der König. Er ist derjenige, auf den ich schauen kann und dem ich zuhören kann, der mir etwas gibt, der mich lehrt, der mich leitet. So ist das, glaube ich, eher zu verstehen. Also ich glaube, Gott brauchte, ja, im Grunde genommen hat er eine neue Brücke gebaut, die er selber ist.
Mhm. Ja, das ist, ich sage, er ist als Schöpfer Teil seiner eigenen Schöpfung geworden.
Ja, so und... Ja, er ist als Schöpfer Teil seiner eigenen Schöpfung geworden, um uns, also der Schöpfung, dem Schöpfungsbestandteil Mensch, aufzuzeigen, wer er ist, damit wir gut leben können, miteinander umgehen können, unser Leben gestalten können. Es dient immer der Schöpfung. Die Schöpfung ist das von Gott Geliebte gegenüber zu sich selbst. So, die Schöpfung ist das von Gott Geliebte gegenüber zu sich selbst. Und mit dem geht er gut um und will auch, dass die Schöpfung mit sich selbst gut umgeht. Auf ihn bezogen. Tut die Schöpfung das nicht, unterlässt sie das und bleibt sie innerhalb der eigenen Schöpfung, kommen wir, nochmal sage ich das, in Teufelsküche.
Nun gibt es ja aber auch weit verbreitete Ansätze, die sagen, Jesus ist gekommen, um unsere Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen und wieder quasi einen Ausgleich in die Versöhnung mit Gottes zurückzuführen. Wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, du hast eben gesagt, er hat nie gesündigt, gleichzeitig hat er aber Strafen auf sich genommen, die härtesten für die härtesten Sündern waren. Wie ist das zu verstehen?
Wieder sehr schwierig und sehr schwer. Also wir sind wieder in der Zeit vor 2000 Jahren, wo ja zum Beispiel oder vor allem Tiere geopfert wurden, die eine Stellvertreterfunktion hatten, um den Abstand zu Gott zu verringern, aufzuheben. Ja, über ein Tier wurde gebetet, Tauben, Schafe, Stiere, wie auch immer. Es wurde darüber gebetet, Formeln gesprochen, wie auch immer, um dann die eigene Sündhaftigkeit auf dieses Tier zu übertragen und dann wurde das Tier geopfert. Dafür wurde bezahlt, man hat einen Stier gekauft oder ein Schaf, wie auch immer. So, und dieses Opfer im Grunde genommen ist dann das, was den Abstand zu Gott, zum Göttlichen, welcher Gott das dann auch immer ist, im zum Beispiel griechisch-römischen Pantheon oder im ägyptischen, assyrisch-babylonischen, dieses Opfertier steht dann stellvertretend für die Person, die gesündigt hat. So, und diesen Gedanken hat man mitgenommen ins Christentum und hat klar gesagt, naja gut, Jesus von Nazareth, der Christus ist und durch dieses Opfer dann auch noch einmal verstärkt wird, wenn ich das so sagen darf, ja, der also wirklich dieses Gesalbtsein, das macht sich darin dann in besonderer Weise deutlich und kommt zum Vorschein, der nimmt die Sünden, die Abständigkeit der Menschen, der menschlichen Gedanken, des menschlichen Verhaltens quasi auf sich und versöhnt beziehungsweise ja, bringt die Menschen, die Menschheit auf diese Art und Weise in die Nähe zu Gott. Auch um deutlich zu machen, so, jetzt ist Schluss mit diesem, ich sag's ein bisschen lapidar, herumopfern. Das ist der Schlussstrich, den wir da ziehen, der Schlussstein, wenn man so will. Jetzt geht es mehr um die Frömmigkeit und nicht um das Ersatzprodukt oder die Ersatzhandlung Opfern eines Tieres, sondern jetzt ist Reflektieren angesagt, Überlegen angesagt, Beten angesagt, Frömmigkeit angesagt. Also Der Mensch in seiner Geistlichkeit wird angesprochen und auch, ich glaube, deutlich ernster genommen, als wenn die Sündhaftigkeit übertragen werden kann auf ein Objekt, auf ein Tier.
Ich finde es da auch spannend, dass Jesus ja nicht Sünden, einzelne Sünden auf sich genommen hat von Menschen, sondern er hat ja eigentlich die Sünden der gemeinsamen Natur des Menschen auf sich genommen, wie körperliche Schmerzen, Tod, Durst, Hunger oder was auch immer. Also er hat nicht einzelne, ich sage jetzt mal Fehler oder Sünden ausgeglichen, sondern er hat wirklich die gemeinsamen Sünden der gesamten Menschheit auf sich genommen.
Genau, nicht punktuell ist dieses zu verstehen, sondern generell. Das ist ein wesentlicher Unterschied.
Ja, und er hat es freiwillig getan. Er hat es wirklich auf sich genommen, obwohl er selbst nie gesündigt hat.
Ja, anders als freiwillig geht es auch nicht, denn dann wäre ja Gott verfügbar. Das geht nicht. Er hat sich dort in diese Situationen hineinbegeben und das auf sich genommen.
Hat aber dabei, und das finde ich einfach diese Ausnahmesituation, er hat dabei aber nie seine Göttlichkeit eingebüßt. Also in all seinen menschlichen Handlungen ist stets die Präsenz Gottes spürbar, erfahrbar, entweder durch Weisheit in seinen Aussagen, wie zum Beispiel der Spruch an die Sünderin, an die Ehebrecherin, wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also das ist ja ein so, ich sage das jetzt mal rein menschlich betrachtet, ein solches Totschlagargument, das er da gebracht hat, das kam ja natürlich aus einem reinen göttlichen Bewusstsein heraus. Das ist sicherlich kein menschlicher Gedanke gewesen, den er da manifestiert hat.
Ja.
Und das ist das, was ich so in dem Sündenthema spannend finde, dass er eben nicht punktuell, wie du sagst, die Sünden auf sich genommen hat, gleichzeitig aber in den einzelnen Situationen komplette göttliche Weisheit hat ausgebreitet.
Ich würde sagen, er hat immer Würde gehabt. Er ist immer würdevoll aufgetreten. Im Prozess bei Pilatus, vor den hohen Priestern, im Umgang mit Judas. Selbst am Kreuz, als er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist das Gebet. Und nicht Abständigkeit zu Gott, sondern er spricht ja Gott an. Also es folgt ja eine Anrede, mein Gott. Und die wiederholt er nochmal, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Also selbst dieser Verzweiflungsruf ist Gebet und es ist nie würdelos. Für mich ist das mit ein Beleg für die Deckungsgleichheit der göttlichen Natur und der menschlichen Natur in diesem Jesus von Nazareth, der Christus ist.
Ja, und das kann ich nur noch mal wieder betonen. Auch wenn du seine Handlungsweise in der Welt dir genauer anschaust, in den Evangelien beschrieben, du kannst nicht unterscheiden, wo hat er jetzt rein als Mensch gehandelt und wo hat er jetzt rein als Gott gehandelt, weil es immer beides parallel ist. Also es ist nicht, auch wenn es ein Gott und Mensch ist, ist es aber trotzdem so eng verbunden, diese Konjunktion und ist so dicht, dass es immer vereinheitlicht ist. Also genau. Es ist kein Oder.
Es ist die gleiche und die eine Würde.
Genau.
Also Würde ist für mich, ist für mich das zentrale Schlüsselwort in meinem Glauben auch.
Spannend in der nächsten Phase ist für mich natürlich auch die Verbindung zwischen Vater und Sohn. Also das ist etwas, was bei der Menschwerdung Gottes nochmal eine andere Dimension bekommen hat, dass er Gott als Vater bezeichnet und der Vater bezeichnet ihn als Sohn. Wie muss man das denn verstehen?
Auch so eine schwierige...
Ich habe heute nur schwierige Fragen für dich.
Ja, aber das zeigt ja auch durchaus wieder meine These, dass die Schwierigkeit, die im Verständnis liegt, zu Dynamik führt. So, ja, aber davon will ich jetzt mal, davon gehen wir mal ab.
Ja, und es ist halt das, natürlich ist es auch elementarer für jemanden, für mich, der eben offen ist für mystische Spiritualität, ist das natürlich ein hochspannendes Thema. Das heißt, damit habe ich mich eben sehr viel auseinandergesetzt auf meinem Weg in den katholischen Glauben. Und für mich war das, was ich dadurch gefunden habe, noch mehr Wahrheit, als ich es durch das reine, was ich jetzt nicht obsolet sagen will, aber das reine Bibelstudium hat diesen Hunger nicht gestillt, da war noch mehr.
Ja, es muss ein Nachdenken, ein Reflektieren über das Ganze stattfinden, auch das Machen von Vorstellungen zum Beispiel, das ist klar.
Und ein Einlassen auf den Geist, deswegen reite ich da immer darauf so rum. Dieses Geistthema finde ich im Moment einfach in dieser katholischen Kirche so unterrepräsentiert. Die Geisteshaltung, die Geistlichkeit unseres Glaubens. Der Heilige Geist hat auch bei der Inkarnation von Jesus Christus, der war ja nicht ganz unbeteiligt. Und, und bei dem Werdegang von Jesus in der Welt war er immer beteiligt. So, das heißt, ich finde, der ist immer so ein bisschen unterrepräsentiert, der Heilige Geist. Der ist so nebulös, schwingt der immer mit. Was ist das eigentlich? Und gleichzeitig zeigt mir die Inkarnation Gottes eben auch, das eine ist, Jesus hat uns geöffnet wieder auf Gott hinzu, hat aber auch ermöglicht, dass wir durch unseren Geist, durch den Heiligen Geist ein Stück weit auch an Göttlichkeit erfahren können in unserer eigenen Menschlichkeit. Also Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen und ich finde die geistliche Ausrichtung, dieses sich dafür öffnen, für diesen anderen Bewusstseinsraum, den ich jetzt als göttlich bezeichnen würde, den finde ich enorm wichtig.
Jetzt müssen wir mal eben ein bisschen sortieren vielleicht. Also geht es jetzt um Vater oder Sohn?
Ja, das ist für mich.
Oder Vater und Sohn? Oder geht es um die göttliche Geistlichkeit, die in uns wirkt? Was besprechen wir jetzt?
Ich glaube, man kann das eine nicht verstehen ohne das andere.
Ja, okay, einverstanden.
Okay. Da geh ich mit. Ich wollte das nur noch mal so erläuternd eingeworfen haben, weil ich einfach glaube, du kannst diese Verbindung Gott und Sohn nicht verstehen, wenn du nicht von der göttlichen Geistlichkeit erfüllt bist und ein Verständnis davon hast, zumindest im Ansatz, was das sein könnte.
Deswegen spreche ich ja zum Beispiel von der Flamme.
Ja.
So, das ist mir wichtig. Also die Dynamik, die davon ausgeht. Und wir brauchen, glaube ich, diese Bilder oder diese Bezeichnungen, Vater und Sohn zum Beispiel, um eine gewisse, ja, sowohl Unterscheidung formulieren zu können. Wir als Menschen können das nicht anders. Das ist in unserem Menschsein, glaube ich, enthalten. Wir brauchen diese Bezeichnungen wie Vater und Sohn, um zu unterscheiden, aber gleichzeitig auch zu begreifen, naja, der Sohn geht aus dem Vater hervor. Das ist uns ja allen durchaus passiert. Wir sind ja nun mal Kinder unserer Väter, natürlich auch der Mütter. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, können wir gleich drauf eingehen. Aber um diese Verbindung hinzubekommen und die Herkunft noch einmal auch zu dokumentieren und erklären zu können, glaube ich, braucht es zum Beispiel diese Bezeichnungen. Nie allerdings losgelöst, um diesen Aspekt der wesensgleichmachenden Dynamik, die in beiden Personalitäten, Vater und Sohn, Gott und Jesus enthalten ist.
Ja, und der eine bedingt den anderen. Du kannst kein Sohn sein ohne einen Vater und ein Vater kann kein Vater sein ohne einen Sohn.
Ganz genau.
Das bedingt einander.
So, haben wir es doch.
Ja, aber es zeigt halt auch, und das ist ja auch ein Unterschied zu anderen Religionen, keiner der dortigen Propheten oder Buddha oder wer auch immer hätte sich jemals als Sohn Gottes bezeichnet.
Nee, die sind alle statisch.
Und das ist es. Es ist ein dynamischer Prozess. Also das ist das. Es ist auch kein Prozess, der abgeschlossen ist mit der Geburt Jesu Christi. Also das heißt, die Menschwerdung Gottes ist nicht abgeschlossen mit der Geburt, sondern dieser Prozess bleibt erhalten und über seinen Tod hinaus geht er weiter.
Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Bis genau. In unsere Gegenwart und auch darüber hinaus.
Und wir als Mitglieder der katholischen Kirche können davon ja auch eine Erfahrung machen in den Sakramenten.
Ich glaube, dass wir diese Erfahrung manifestiert machen können in Sakramenten. Ich glaube, dass sie andere Personen auch machen können, ohne an den Sakramenten der katholischen Kirche teilzunehmen. Aber wir können uns darauf verlassen, dass also in den Sakramenten, wenn ich das gläubig annehme, diese Manifestierung halt auch enthalten ist.
Also das heißt, Sakramente sind mehr als Rituale oder bloße Symbolik?
Ja, klar.
Beschreib das doch mal.
Es ist dynamisches Wirken Gottes, das in diesen Symbolhandlungen enthalten ist. Also ich brauche ja irgendwie ein Symbol. Das Salben mit Krisam, das Handauflegen, das Versprechen, dass Mann und Frau füreinander sorgen, miteinander leben wollen, das Aufnehmen der Eucharistie in mir, das sind natürlich Symbolhandlungen, die aber das göttliche Wesen, die göttliche Dynamik mit beinhalten. Und nehme ich das im Glauben an, wirkt diese göttliche Dynamik auch aus diesen Symbolen.
So wie du das gerade beschreibst, sag ich mal ganz provokant, klingt das wie ein Placebo-Effekt. Nö. Also wenn ich dran glaube, dann ist in der Backoblade wirklich eine Begegnung mit dem Göttlichen möglich.
Ja klar.
Ist der Glaube mein Maßstab dafür? um diese Erfahrung zu machen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube zunächst einmal ja. Ich muss es im Glauben, ich nehme es im Glauben an, die Wirkung der Eucharistie, der Taufe, des Eheversprechens, des Bußsakraments, nehme ich das im Glauben an, wirkt es. Wenn ich das nicht für wahr halte, was dort passiert, glaube ich nicht unbedingt an die Wirkung.
Dennoch ist die Backoblade erfüllt mit dem Göttlichen, mit dem Geist Göttlichen und macht die Begegnung mit dem Göttlichen möglich.
Klar.
Dann ist der Maßstab nicht die Backoblade, sondern mein eigenes, meine eigene Bereitschaft, mein eigenes Verständnis, meine eigene Möglichkeit, meine eigene Offenheit.
Ich glaube, dass das eine Voraussetzung ist. Wäre das nicht der Fall, würde das die Freiheit des Menschen doch stark einschränken. Und wir sind in die Freiheit entlassen. Also schauen wir mal, Kirsten, auf das Wort Symbol. Jetzt muss ich mal ein bisschen tief im Gedächtnis nachkramen. Symbol kommt aus dem griechischen Symbolon und es geht darum, etwas zusammenzufügen. Ja? Also zwei Teile, die zueinander passen, werden zusammengefügt. Also, früher konnte sich jemand legitimieren als zum Beispiel ein berechtigter Bote, der auch berechtigt etwas zu überbringen hat, dadurch, dass man ein Tontäfelchen genommen hat, man hat das durchgebrochen und dann gibt sich eine Bruchkante. Und der Empfänger einer Nachricht bekommt eine Hälfte dieses Tontäfelchens und der Bote bekommt die andere Hälfte. Der Bote macht sich auf den Weg, landet beim Empfänger und beide Tontafeln werden aneinander gehalten und man merkt, okay, die Bruchkante passt ineinander, es fügt sich ineinander. Und so, glaube ich, ist dieses Symbol, dieses Symbolon, Sakrament auch zu verstehen. Zwei Kanten, sag ich mal, werden aneinander gehalten und ergeben wieder ein sinnvolles Ganzes. Also das, was Gott zur Verfügung stellt und mein Dazutun, kommen aufeinander und greifen ineinander und passen. Und dann wirkt dieses Symbolon, Sakrament, sich aus. Und dann ist der Leib Christi der Leib Christi. Und nicht lediglich eine Backoblate.
Jetzt hast du es schön erklärt. Das ist doch schön. So hätte ich das auch gerne gehabt. Das hast du gut gemacht.
Dankeschön.
Insofern ist es dann jetzt auch wirklich ein Mittel zur Vertiefung unserer Beziehung zu Gott.
Es ist keine Backoblate, sondern der Leib Christi.
Ja, kann ich sogar so stehen lassen.
Vielen Dank.
Denke es aber trotzdem noch mal weiter.
Aber klar.
Nein, weil wir reden ja über die Menschwerdung Gottes und wenn wir über die Inkarnation Gottes sprechen und wir die Kirche als den mystischen Leib Christi verstehen, dann können wir das natürlich nicht, ohne dass wir auch auf die Gemeinschaft zu sprechen kommen.
Ja klar, ohne geht's nicht.
Weil die Gemeinschaft ist für mich dann in dem Zusammenhang eine Gemeinschaft, die durch die Inkarnation Gottes verbunden ist.
Ja, eindeutig. Ja, also es gibt dieses Band untereinander. Wenn ich an der Kommunion zum Beispiel teilnehme, dann habe ich das Stichwort Gemeinschaft schon enthalten in diesem Begriff Kommunion, Communio, Gemeinschaft pflegen, also mit Gott und den Menschen untereinander, also horizontal der Menschen untereinander und halt eben vertikal in der Beziehung meiner Person, meiner Seele zu Gott. Also Gemeinschaft in beide Richtungen dann zu pflegen. Und alleine essen, das ist mal ganz nett, aber in Gemeinschaft ist es halt eben noch einmal auch deutlich schöner. Und dann entwickelt sich daraus auch mehr. Und ja, auch soziales Zusammensein, aufeinander Acht geben, auch ethische Grundsätze und so weiter.
Ja, und das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel dafür, was ich unter Spiritualität verstehe, dass diese Gemeinschaft eine spirituelle Einheit ist. Das ist ja keine, die geht ja weit über die physische Anwesenheit von Jesus Christus hinaus, sondern das ist eine spirituelle, eine geistliche Einheit in der Kommunion durch die Eucharistie.
Genau, alle Beziehung, alle Gemeinschaftlichkeit mit Gott und untereinander kommt aus diesem sakramentalen Grundverständnis, dass Passendes zueinander kommt und findet. und quasi ja eine Verbindung wieder eingeht. Ich gehe nochmal auf dieses Stichwort Symbolon auf diese Art und Weise ein. Also wir kommen zusammen und bilden eine Gemeinschaft zusammen mit Gott und untereinander. Und Kirche ist halt eben keine Organisation, keine Institution, sondern halt eben Sakrament. Also das Gebilde, das in Beziehung zu Gott steht. Ansonsten wären wir einfach lediglich ein Verein, ein Sozialverband, wie andere es auch gibt. Das hat seine Berechtigung, das ist gar keine Frage, aber wir sind kein Angelverein oder Automobilclub, sondern es geht bei uns noch einmal um etwas ganz, ganz anderes.
Und das möchte ich nochmal unterstreichen, deswegen betone ich auch immer so und insistiere immer auch auf die Spiritualität und die mystischen Aspekte unseres Glaubens, weil die für mich einfach relevant sind, um in eine Gottesbeziehung eintreten zu können. Und die sind ja nicht kirchenfremd in der katholischen Kirche. Also wenn du hast vorher die Heiligen angesprochen. Also mystische Erfahrungen zu machen, ist nichts, was abgespaced ist, sondern das ist greifbar, das ist erfahrbar, das ist auch nachvollziehbar, das ist auch dokumentiert. Und gleichzeitig kannst du diese katholische Spiritualität im Gebet leben, in der eigenen Meditation, in der Kontemplation, in der Gemeinschaft und trotzdem auch in der Stille, in deinen eigenen vier Wänden, in der Natur oder wo auch immer.
Ja, und ich möchte also unbedingt auch noch mal sagen, das ist nichts, was jetzt irgendwie besondere Personen betrifft. Diese Erfahrung kann jeder machen.
Jeder.
Also es gibt eine Spiritualität des Alltags, die ganz selbstverständlich ist. Ich finde einen großartigen Satz zum Beispiel, der kommt von Teresa von Avila. Wer Gott nicht zwischen den Kochtöpfen findet, findet ihn auch nicht im Gebet. Also das ist mir nochmal wirklich wichtig zu sagen, dass also im Alltag wir mystische, spirituelle Erfahrungen machen können, die überhaupt nicht abgespaced sind. Wenn ich als denkender, überlegender, reflektierender, auch betender Mensch zu einer Erkenntnis komme, ja, also nicht etwas begriffen habe, sondern noch einmal deutlich tiefer gehe, sag ich mal, also zur Erkenntnis komme, das kann doch jeden treffen. Egal wie hochgebildet oder wie schlicht jemand ist, Erkenntnis ist Erkenntnis. Und das ist eine mystische Erfahrung zum Beispiel. Zu verstehen, ja, es gibt dieses eine höhere Wesen, das geht so und so mit mir um und ich möchte darauf entsprechend antworten. Das ist etwas Wunderbares.
Ja, und du möchtest dich darauf einlassen. Also ich finde, wenn man diese Vertiefung der Beziehung zu Gott, also ein Aspekt der Menschwerdung Jesus Christus, in Jesus Christus und Gottes, wenn ein Aspekt sein soll, dass wir Menschen unsere Beziehung zu Gott vertiefen können, können wir das nicht, wenn wir nicht die Spiritualität und die Mystik in uns selber und in unserem Leben zulassen.
Genau, das ist die Antwort.
So sehe ich das auch.
Auf das Angebot Gottes, das uns in Jesus Christus, in Jesus von Nazareth sehr deutlich entgegenkommt. Das ist das, was wir im Grunde genommen an Weihnachten auch feiern. Also Gott kommt uns entgegen.
Richtig.
So, und ich glaube, es ist schon auch wichtig, darauf zu antworten.
Ja, und es ist ein Teil unserer, ich nenne das jetzt mal, göttlichen Gabe. Die Spiritualität und die Mystik, gerade der Geist. Also ich finde es ganz elementar, dass Jesus am Ende seines Lebens am Kreuz hängt und sagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und er zitiert damit einen Psalm von David, ich glaube 91,5, wo er nochmal auf diese Geistlichkeit verweist. Das heißt, der Geist kehrt zurück zu Gott. Ich glaube, dass das ein Teil unserer Göttlichkeit ist, Menschen die Geistlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und es ist gut, wir sind gut beraten, uns damit zu beschäftigen. Und eben nicht zu sagen, das ist etwas, was man, ich sag mal, unter Drogenkonsum irgendwie erreichen kann oder unter sonst irgendwas, sondern es ist ein ganz elementarer Teil unseres Menschseins.
Ja, und wenn du das Stichwort Drogenkonsum ansprichst, es ist auch etwas hochgradig Nüchternes. Also das ist etwas, was wir in Nüchternheit erkennen und nicht im Rausch, sag ich mal.
Nein, natürlich gibt es in anderen Religionen diese bewusstseinserweiternden Substanzen.
Ja, die halte ich ja nicht für wahr.
Das ist das. Ich weiß, das ist das. Ich glaube einfach, dass diese, und wenn man sich mit Heiligen beschäftigt, die diese mystischen Erfahrungen gemacht haben, stellst du fest, dass dem A, nach meinen Recherchen A, ein Prozess vorangegangen ist. Also das waren Menschen, die sehr tief auf ihrem Glaubensweg waren. Es gab auch welche, die diese Übernachterfahrung gemacht haben, aus dem Nichts heraus. Aber durch die Bank weg waren das eher Menschen, die dann gucken mussten, wie sie diese Erfahrung in ihr Leben wieder nüchtern einfügen können und erden können und greifbar und nutzbar machen können. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, ist, da ist immer Wahrheit und Liebe drin. Das ist keine abgespacede Heroinerfahrung.
Genau.
Das ist kein abgespaceder, bewusstseinserweiternder Modus.
Kein Schwindel oder was
Nein,
auch immer.
Nein, sondern da ist immer eine ganz große Liebe ja. und Wahrheit drin. Du weißt, dass das Wahrheit ist. Das spürst du mit jeder Phase. Das ist kein, ich sag mal, Ritt durch die Galaxie, sondern das ist eine sehr, sehr profunde, tiefgreifende Erfahrung.
Und sie hat Bestand.
Ja.
Sie ist nicht flüchtig, sondern sie hat Bestand.
Kann ich nur beipflichten. Also wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen, die Menschwerdung Gottes hat sicherlich aus meinem Empfinden auch etwas damit zu tun. Und so formuliert es eben auch Thomas von Aquin, dass nicht nur Jesus inkarniert ist als Gott, um eben unsere Sünden auszugleichen, sondern auch, dass wir auch eine Erinnerung haben an unsere göttlichen Gaben. Und das ist das, was ich schon auch ein bisschen wieder mehr in den Fokus rücken will. Es geht darum, die Beziehung zu Gott zu vertiefen, aber Gott ist Geist und wir brauchen unseren Geist auch, um auf diese Form von Göttlichkeit zu antworten.
Es geht darum, zu Gott zu kommen.
Ja.
Sowohl geistig, geistlich, als auch dann vielleicht ja dadurch, dass ich auf ihn zugehe, sag ich mal.
Ja, und du erfährst Führung in deinem Leben durch den Heiligen Geist. Das ist kein abgeschlossener Prozess, sondern das ist ein dynamischer Prozess, der ein Leben lang weitergeht. Für mich ist die Menschwerdung Gottes, wenn man sich darauf einlässt, eine ganz tiefgreifende Realität, die Einfluss hat auf dein ethisches Handeln, auf dein gesellschaftliches Handeln, auf dein menschliches Sein.
Insofern ist es wichtig, auch nochmal festzuhalten, also dass die Menschwerdung Gottes nicht mit Jesus von Nazareth abgeschlossen ist vor 2000 Jahren.
Sondern eigentlich hat da was begonnen.
So, also das ist natürlich die überragende Person, die da gewirkt hat. Jesus von Nazareth, der Christus. Das ist das eine. Aber das Menschwerden Gottes findet ja durchaus weiterhin statt, indem ich das Göttliche, das Gott mir zuspricht, zum Ausdruck bringe. Sowohl mit Worten als auch mit Taten. Also Menschwerdung ist eben nicht abgeschlossen, sondern findet weiterhin statt. Und wir sind wieder bei diesem Stichwort, das wir eingangs dieser Folge hatten, Dynamik. Sie wirkt weiter. Hm. Es ist weiter Power drin, die im Grunde genommen ja auch durch uns, durch mich heraus wirken kann, in aller Nüchternheit.
Jetzt sind wir schon wieder am Ende. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich fasse das nochmal zusammen. Also warum ist Gott Mensch geworden in Jesus Christus aus zwei Ebenen? Die eine Ebene hatte etwas damit zu tun, was ich jetzt mal unter dem Begriff Sünde ein bisschen abhandeln möchte. Der zweite Aspekt ist, dass wir Menschen aber wieder Gott näher kommen. Du hast so schön gesagt, es ist eine Brücke gebaut worden in dieser Person, Jesus Christus, die sowohl Mensch als auch Gott ist.
So ist es.
Und genau das haben wir an Weihnachten gefeiert und steuern jetzt Anfang des Jahres ja noch bis zu den Heiligen Drei Königen. Haben wir noch ein bisschen in dem Modus, können wir uns noch ein bisschen bewegen, bevor wir dann uns auf eine andere Reise aufmachen. Mal gucken, was uns beiden dazu einfällt. Jan, ich danke dir erstmal ganz herzlich für diese drei doch sehr intensiven Folgen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, sich auch so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Hinterlasst gerne eure Kommentare, wie euch diese kleine Trilogie zu Jesus von Nazareth gefallen hat. Mensch, Mythos, Messias. Uns hat es sehr viel Freude bereitet und wir freuen uns auf mehr mit euch. Bis dann.
Tschüss.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.